Hier lag stellenweise noch Schnee in den tieferen Spalten. Die Wand war nass und es war schwierig, sichere Griffe zu finden. Sie kamen nur langsam voran. Sie brauchten über eine Stunde für die 40 Meter. Zweimal polterten unter Theos Schuhen Steinbrocken in den Abgrund. Mathilde kam jedoch nicht in Gefahr, da sie sich seitlich unterhalb ihrem Mann hielt. Kurz vor dem Ausstieg, nur noch 2 Meter trennten ihn von der oberen Kante, sagte Theo:
»Bleib eben da, wo du jetzt bist, Tilde. Ich will erst mal sehen, ob die Kante stabil ist, dann lege ich das Seil oben fest und zieh dich rauf.«
»Ja«, sagte sie, nichts Böses ahnend, und stemmte sich mit gespreizten Beinen mit dem Rücken gegen den Fels. Sie sah zu ihm hinauf und wartete. Theo kletterte weiter. Er war bis auf Griffnähe an der Kante, öffnete vorzeitig den Knoten des Seiles, weil Mathilde, die ihn sicherte, ein paar Zentimeter zu tief stand und wollte sich hinaufziehen. Da brach sein Griff aus, sein Fuß rutschte ab, er hing an einem Arm im Leeren, suchte einen neuen Halt, geriet ins Pendeln. Schrie Theo gellend und stürzte immer noch schreiend knapp an der entsetzten Mathilde vorbei in die Tiefe. Das Seil, das er nur noch lose um den Leib gelegt hatte, schnellte hoch und traf sie wie ein Peitschenhieb. Dann war alles vorüber. Nur das vielfache Echo des grässlichen Schreis hallte noch nach. Wie betäubt kletterte Mathilde ein paar Meter hinauf, ohne sich umzusehen. Sie erreichte den schmalen Biwakplatz, brach dort zusammen und blieb ohnmächtig liegen.
»Hast du das gehört eben?«
fragte Anton Merkel seinen Gefährten Petrus Schaffner.
»Ja, da hat einer geschrien. Aber ganz in der Nähe muss das gewesen sein. Das muss da links gewesen sein, beim anderen Aufstieg zum Kamin«, sagte Schaffner. »Geh mal nachschauen!«
Sie hatten auf einer anderen Route kommend gerade den letzten langen Anstieg über den Grat beginnen wollen, der von oberhalb des Kamins zum Gipfel führte. Bisher hatten sie geglaubt, heute allein in der Wand zu sein, denn es war nichts zu sehen und zu hören gewesen. Und nun dieser Schrei. Sie ließen die Rucksäcke am Fuß des Grates liegen und erreichten schnell den zweiten Biwakplatz oberhalb des Kamins.
»Da liegt einer«, sagte Merkel. »Ostia Madonna«, sagte Schaffner, der Südtiroler.
Sie stiegen hinab zu der Felsspalte, so schnell sie konnten.
»Es ist eine Frau«, sagte Merkel. »Ist sie tot?«, fragte Schaffner.
Merkel fühlte der besinnungslosen Mathilde den Puls.
»Nein, sie lebt noch. Aber die war's nicht, die geschrien hat«, sagte Schaffner. »Ich meine, das war ein Mann.«
Er sah sich suchend um. Da er aber nichts entdecken konnte, wandte er sich wieder der Ohnmächtigen zu.
»Mach ihr die Jacke auf am Hals und die Bluse«, sagte er zu Anton Merkel, »und dreh sie auf die Seite.«
»Ich?«,
fragte Merkel.
»Nun ja, warum nicht? Genierst dich etwa? Man müsste ihr die Schläfe mit Kölnisch Wasser reiben«, sagte Merkel.
Während Schaffner Mathilde mit unsicheren Fingern ungeschickt den Reißverschluss des Anoraks aufzog und den Blusenkragen aufknöpfte.
»Hast du das dabei, ein Kölnisch Wasser?«, fragte er ärgerlich. »Ich schaue mal in ihrem Rucksack nach.«
Er öffnete Mathildes Rucksack.
»Da ist was zum Trinken«,
sagte er befriedigt und holte eine Thermosflasche heraus.
»Komm, gib's ihr«, sagte Merkel. »Ich halte dir den Kopf hoch.«
Petrus Schaffner nickte. Er schob behutsam Mathildes Lippen auseinander und drückte ihr sacht den Unterkiefer herab, so dass sich die Zähne öffneten. Merkel stützte den Kopf der Bewusstlosen. Schaffner schnupperte an der Flasche, deren Verschluss er abgeschraubt hatte.
»Riecht süß«, sagte er.
Er goss den schwarzen Becher voll und ließ die Flüssigkeit vorsichtig in Mathildes Mund rinnen. Mathilde schluckte.